Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge habe ich den Umberto Annino bei mir zu Gast. Der Umberto ist Spezialist von Informationssicherheit und in dieser Folge werden wir, wie schon das Wort schon sagt, auf das Thema IT-Sicherheit im Detail eingehen. Also es wird eine mehrteilige Folge sein, wo wir mit dem Thema IT-Sicherheit ein bisschen werden vertiefen, mit dem Ziel auch eine gewisse Sensibilisierung in diesem Bereich anzubringen und mögliche Angriffe durch die Sensibilisierung zu minimieren oder zu reduzieren. Umberto, herzlich willkommen.
Hallo, mit dran. Dankeschön.
Umberto, hast du noch Ergänzungen zu dir? Ich habe wirklich ganz einfach und mich kurz gehalten. Du kannst natürlich viel mehr oder bist viel breiter abgestützt.
Ja, angefangen hat es bei mir mit der Informatiklehre als Softwareentwickler vor gut 30 Jahren. Und ich hatte eine gewisse Affinität zu Computer gehabt und Tierarzt habe ich nicht können werden oder hat sich nicht ergeben, dass ich diesen Berufswunsch verfolge. Und so habe ich den Weg in die IT gefunden und in Weiterbildungen kurz darauf habe ich das Sicherheits- oder Security-Thema kennengelernt. Damals hat man noch nicht viel von Cybersecurity geredet, sondern es war einfach IT oder EDV-Sicherheit gewesen. Und auch noch sehr rudimentär und in einem unterentwickelte Stadium, sage ich mal, an den meisten Orten oder nicht so dediziert behandelt in den Unternehmen. Aber es hat mich fasziniert in der Ausbildung und dann habe ich mir gesagt, mal, das scheint das Thema zu sein, wo mich packen kann. Ich habe mich dann selber kontinuierlich eigentlich weiterbildet, weiterentwickelt in dem Thema und auch beruflich geschaut, dass ich immer wieder mit zu tun habe. Und so bin ich eigentlich die letzten 20 Jahre auf der Kundenseite, sage ich mal, als Sicherheitsbeauftragter oder auch als Sicherheitsberater in allen möglichen Branchen und Firmengrössen unterwegs gewesen, habe mich dann auch heute noch in verschiedenen Organisationen betätigt, Vereinen und sonstigen Non-Profit, Non-Government Organizations, wo sich ums Thema kümmert, um das Ganze auch in der Gesellschaft und nicht nur beruflich sozusagen ein bisschen weiterbringen zu können. Und das macht mir nach wie vor Spass und etwas vom Interessanter für mich am Thema ist halt, dass es ist sehr differenziert im Sinn, Sicherheit ist halt immer eine Eigenschaft von etwas Grundsätzlicherem. Und das fasziniert mich. Das heisst, du musst dich mit allen möglichen Sachen auseinandersetzen in der IT. Es gibt nicht irgendwie die Sicherheit, wo du aus dem Regal nimmst und einfach anwendest und nachher hast du das auch noch, sondern du musst dich eigentlich zuerst mal mit der Grundfunktion oder Grundthematik auseinandersetzen, sei das Netzwerk, sei das Software, sei das Hardware. Und dann überlegst du, was einfach gesagt, alles schief könnte gehen damit und was du alles dagegen kannst unternehmen. Und das ist der faszinierende Teil. Also es wird sicher nicht langweilig und wie man sieht, in der Welt weg geht das Thema auch nicht. Ist inzwischen omnipräsent und entsprechend kann ich da weiterhin mich damit beschäftigen.
Absolut. Und das ist ein bisschen auch das Ziel, das wir heute unter anderem uns gesetzt haben, dass wir ein bisschen gewisse Aufklärungsarbeit möchte bieten. Und ich würde an dieser Stelle gerade anfangen, so ein bisschen zu den Basics. Eben, ich habe eingangs schon erwähnt, es wird eine mehrteilige Folge geben, wo man so ein bisschen, erste Folge wird so ein bisschen um Grundlagen, um Basisthemen von IT-Security werden wir behandeln. Aber wir werden dann auch ein bisschen einen Deep Dive machen, also sprich eine Vertiefung in die richtigen Attacken, in die richtigen Cloud und Security, einfach zum ein bisschen verschiedene Aspekte anzusprechen. Und Umberto, ich würde gerade schnell anfangen zu den Basics. Mhm. Was sind so ein bisschen die Sachen, wo man grundsätzlich mal muss wissen über IT-Security grundlegend?
Ja. Wie ich vorher schon gesagt habe, es ist eine Eigenschaft, das heisst, es gehört dann auch zu den sogenannten nicht funktionalen Anforderungen, zum Beispiel im Rahmen von einem Projekt. Das ist nicht etwas, wo du spezifisch typischerweise in Auftrag ist und sagst, das Produkt muss sicher sein, sondern du sagst, das Produkt oder die Software soll bestimmte Sachen erledigen können. Und eine von den eben nicht funktionalen Anforderungen, zum Beispiel eben Performance, also wie schnell muss sie das können, ist dann eben auch die Sicherheit. Das heisst eben, wie sicher oder soll es auch noch sicher sein, wenn es das macht, was es machen sollte. Und das bedeutet, dass dich grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzen musst. Das heisst, es ist so ein bisschen eine Grundhaltung, zum sagen, okay, haben wir auch noch an die Sicherheit gedacht, was gibt es zum Thema Sicherheit da noch beizutragen? Und dort lohnt sich so ein bisschen ich sage jetzt mal, man könnte sagen, paranoide Grundhaltung einzunehmen. Das heisst, man muss eigentlich immer davon ausgehen, dass es schief könnte gehen. Weil Sicherheit ist von der Definition her der Zustand, und es ist eben nicht mal ein Zustand, es ist eigentlich eine Situation, wo ständig ändern kann. Es ist eigentlich dann, wenn du nichts hast, wo der quer kommt, wo der entgegenkommt, im Sinn von der das Leben schwer macht. Das heisst, also Risiken im Fachausdruck. Das heisst, wenn du deine Ziele kannst verfolgen, ohne dass dir irgendetwas dabei das Leben schwer macht, dann bist du damit auch sicher. Entsprechend ist von der Grundhaltung her wichtig, dass du immer sagst, okay, was könnte schief gehen, was kann ich dagegen unternehmen? Das heisst, du musst nebst dem, dass du, sag mal, positiv denkst und sagst, okay, was will ich machen heute, solltest du dir einmal dazu überlegen, und was könnte dabei alles schief gehen, indem ich das, was ich machen möchte, erreiche und entsprechende Vorkehrungen treffe. Das ist eigentlich so ganz, ganz grundlegend die Überlegung dahinter. Also du musst immer zuerst an das Schlechte denken oder an das, was du nicht willst. Und das ist nicht so einfach, wie es tönt vielleicht. Gleichzeitig ist das doch auch. Das heisst, du musst wirklich die Haltung einnehmen und sagen, ich muss nebst dem Positiven auch noch das mögliche Negative berücksichtigen. Und das fällt einem Mensch typischerweise halt nicht so einfach, weil du denkst lieber, was du kannst machen, als das, was du nicht kannst machen oder das, was du nicht willst. Das heisst, du musst eine negative Grundhaltung einnehmen, um die Risiken besser können identifizieren oder überhaupt können identifizieren. Und das, ja, fällt auf den ersten Blick vielleicht nicht so einfach. Das heißt, ja, wieso sollte ich mir alles Schlechte überlegen? Ich wollte über das Gute nachdenken. Was wollte ich heute und nicht, was wollte ich heute nicht? Aber das, was du nicht willst, das ist auch nicht, das kommt auch nicht klopfen und sich anmelden und fragen, ob es darf. Sondern es ist dann einfach da und macht das Leben schwer, oder? Das heisst, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, ist vorgängig, holt es dich allenfalls ein und dann musst du mit dem Problem umgehen, ohne Vorbereitung. Und das macht es dann eben typischerweise eben auch nicht einfacher. Und da muss man aber wichtig auch sagen, es gibt nicht nur die Vorbeugung. Also grundsätzlich kannst du eigentlich drei Sachen machen zum Beitrag zu der Sicherheit. Du kannst vorbeugen, du kannst also dafür sorgen, dass das, was du nicht willst, dass das gar nicht erst passiert. Du kannst schauen, dass das, was du nicht willst, vielleicht gerade am Passieren ist. Vielleicht kannst du es nicht vermeiden. Du sagst, ich muss jetzt vielleicht, was weiß ich, durch die dunkle Gasse laufen. Das heisst, es besteht das Risiko, dass irgendetwas passiert, wo ich nicht Lust habe, ich werde vielleicht überfallen. Du musst aber dort durchlaufen. Du kannst es also nicht verhindern, indem du sagst, ich nehme einen Umweg und ich laufe halt nicht dort durch. Und das heisst, die nächstbeste Möglichkeit ist, du detektierst rechtzeitig, dass etwas nicht gut kommt. Das wird übrigens sehr oft vernachlässigt. Also man schwankt dann vom Extrem, ich muss es verhindern und wenn ich das nicht kann, dann muss ich halt das Beste daraus machen. Das ist die drittbeste Option. Du Schadensvermeidung oder Schadensbegrenzung, besser gesagt, oder halt Wiederherstellung. Das heisst, du gehst davon aus, es könnte schief gehen, es geht dann auch schief, du kannst es weder verhindern noch rechtzeitig entdecken, damit kurzfristig etwas unternehmen kannst dagegen, musst halt dann mit der Konsequenz leben, aber halt zum Beispiel schauen, dass die Konsequenz nicht allzu schlimm ist oder dass die Konsequenz relativ, sag mal, einfach und mit überblickbarem Aufwand kannst rückgängig machen. Mhm. Das sind so die drei Grundmöglichkeiten, die du zur Verfügung hast.
Okay. Und ich meine, oftmals hört man ja in verschiedenen Segmenten, und ich, für die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich ja schon länger in dem Segment IT unterwegs bin. Und da, wenn man mit Geschäftsführern, mit Entscheidungsträgern redet, KMU, vor allem KMUs, dann heisst es ja, IT-Security, ich meine, ich bin ja eh nicht interessant für die, oder bin ja nicht, ich werde ja eh nicht angegriffen. Wie kann man die Leute auf so Themen sensibilisieren, eben wie du jetzt vorher gesagt hast? Gibt es aber vielleicht noch etwas, wo man sich auch noch kann fragen, damit man die Frage eben mit nicht interessant will?
Ja, das ist, ich sage immer, es gibt zwei Möglichkeiten, warum du auf jeden Fall interessant bist. Also ich bin nicht interessant, das trifft in meiner Welt so nicht zu. Das heisst, jeder hat typisch wie so etwas zu bieten, das einen möglichen Angreifer könnte interessieren. Die Frage ist, eben, wie du sagst, mehr, bist du dir denn bewusst oder nicht? Oder eben, ein bisschen böse gesagt, könnte man sagen, ignorierst du es. Das heisst, entweder kann man bei dir direkt etwas holen, und mit etwas ist heutzutage in der heutigen Welt, früher war es halt vielleicht noch mehr gewesen, dass das ein Hacker oder ein Angreifer das vielleicht auch nur zum Spass gemacht hat oder einfach mal wieder schauen hat, wie weit kommt er, was erreicht er damit. Heute ist es ziemlich hartes Business. Das heisst, heute ist die organisierte Kriminalität am Start und die wollen Geld verdienen. Das heisst, die einfache Möglichkeit, man holt das Geld direkt aus dem Opfer oder aus dem Ziel. Das heisst, wenn man dir irgendwie Geld aus der Tasche ziehen kann, sei das, ob man dein Konto plündert, einen Geldfluss umleiten kann oder dich dazu bringen kann, dass du irgendwo hier Geld zahlst, was nicht solltest. Das ist der direkte Weg. Dann bist du interessant und man könnte also sagen, solange du irgendwo Geld hast, wo man könnte mehr oder weniger offiziell oder inoffiziell anzapfen, ich bin mal so böse und sage, selbst wenn du kein Geld auf dem Konto hast, wenn dein Konto ein Überzugslimit hat, der Angreifer interessiert das ja dann nicht, ob es dir weh tut oder nicht. Der überzieht dein Konto halt einfach bis zum Limiten und dann hast du ein Ausproblem. Also selbst wenn du sagst, mein Konto ist leer, da gibt es nichts zu holen. Aufpassen, vielleicht kann man irgendwie Kreditkarte noch belasten und dann musst du am Ende im Monat mit der Rechnung umgehen. Das ist der direkte Weg. Und der indirekte Weg bist du nicht direkt interessant für den Angreifer. Du hast effektiv, bei dir gibt es wirklich nichts zu holen, aber du eignest dich dann als Werkzeug, um bei anderen etwas zu holen. Weil es ist für den Angreifer natürlich interessanter, als wenn er dich einspannen kann oder dich nutzen kann, missbrauchen wäre das bessere Wort, als Werkzeug und jemandem anderem sozusagen das Geld dann aus dem Sack ziehen und du bist dann einfach der vermeintliche Täter. Das heisst, man missbraucht deine, und jetzt sind wir halt dann beim Computer, also deine Infrastruktur, deine Systeme, deine Rechner, deine Computer, zum Schaden anrichten bei anderen. Damit es dann zuerst mal so aussieht, als ob es du gewesen bist, und der Verdacht schon mal im Sinn vom Angreifer nicht auf ihn gelenkt wird. Und so für Strafverfolgung oder für die Verfolgung von so einem Angriff dann Hürden eingebaut werden, um das so schwierig zu machen. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Also, so wie es der Angreifer den Verfolger schwierig macht, ihm auf die Schliche kommen, ist ein relativ einfacher Grundsatz in der Sicherheit. Du musst es am Angreifer schwieriger machen, dich anzugreifen. Das heisst, sobald der Angreifer selber muss Aufwand investieren, sei das Geld oder Zeit oder technisches Können, technische Fähigkeiten, muss investieren. Um dich angreifen, kannst du die Hürden erhöhen. Und es ist zwar ein bisschen böse, aber man kann sagen, der Angreifer wird sich aussuchen, wer ist das einfachste Opfer. Du musst einfach zu der Gruppe von den nicht so einfachen Opfern gehören. Von den anderen gibt es leider noch genug. Du musst aber nicht die Welt retten, oder? Also lange schon mal, wenn du dafür sorgst, dass du nicht so attraktiv bist wie die anderen. Und dann wirst du, sag mal, mindestens in der ersten, zweiten, dritten vielleicht Runde verschont, oder? Also, es gibt durchaus eben verschiedene Stufen von Angreifern und was die wollen erreichen und was die können. Und was du sicher willst, ist, dich von der allgemeinen Massen absetzen im Sinn, dass dann Zufallstreffer oder, wie ich dem sage, Schleppnetzfischerei, das heisst, das sind dann Angreifer, die tun relativ breite Angriffe streuen. Und das sind ganz typisch wie relativ simple Angriffspfade. Das heisst, dort fallen einfache Opfer rein, kann man so sagen. Oder? Und dort, zu denen willst du schon mal nicht gehören. Und es ist wichtig auch zu verstehen, mit relativ wenig Aufwand kannst du diesbezüglich schon sehr viel erreichen. Also wenn du dich nur schon ein bisschen abhebst, bist du schon zu einem guten, relativen Anteil auf der sichereren Seite als viele andere. Und nur schon die Investition lohnt sich. Aber auch die erfordert halt eben schon eine gewisse Grundhaltung, dass du sagst, okay, das Thema ist mir wichtig. Und der erste Schritt ist eben wichtig, jeder kann betroffen sein. Jeder ist irgendwie interessant. Wenn nicht direkt, dann indirekt.
Mhm. Ja, ich denke, das ist wichtig, was du angesprochen hast, bezüglich, wie offen bin ich gegenüber einem Thema. Weil wenn ich das natürlich nicht habe, dann ist natürlich ein bisschen schwieriger oder gestaltet sich das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, ja. Was gibt's denn für, sagen wir mal, Top 10 oder einfach so ein bisschen die üblichen Angriffe, wo man, und Bedrohungen, wo man sonst so ein bisschen kennt?
Ja. Also, bei den Angriffen, oder was ist so üblich? wenn man so ein bisschen schaut, in der Berichterstattung, sage ich mal, da gibt es ganz viele verschiedene, typisch wie so Jahresberichte, die rausgegeben werden von verschiedenen Unternehmen. Bei uns in der Schweiz gibt es, inzwischen heisst das Bundesamt für Cybersicherheit oder früher das NCSC, National Cybersicherheitszentrum.
Oder Melanie auch
noch. Geheißen, also ganz früher Melanie. Das läuft nach wie vor unter der Adresse ncsc.admin.ch. Das ist die Behörde, die sich um das Thema Cybersicherheit in der Schweiz kümmert. Die publizieren wochenaktuelle Berichte von Meldungen, die sie bekommen. Und mit richtig grossem Abstand ist dort alle Arten von Betrug ist dort führend. Also Anzahl Meldungen von der Woche 16 haben wir da, ziemlich frisch, sind in einer Woche haben die 1150 Meldungen bekommen zu Betrug. Dort ist Phishing, Mails sind dort explizit nicht dabei. Also Mails, die dich irgendwie dazu verführen sollen, drauf zu klicken und etwas zu zahlen oder sonst irgendetwas zu machen oder deinen Computer zu versuchen, die sind separat von Betrugsversuchen, also alle Arten von Betrug, aber eben Phishing-Mails sind da ausgeschlossen. Bei Phishing haben sie 336 Meldungen bekommen, in einer Woche. Dann kommt dann mit einem ziemlichen Abstand, also wenn schon mal ein Viertel vom Maximum sind Phishing-Meldungen, Betrugsmeldungen sind 1150, also quasi fast viermal mehr. Und dann hast du 81 Spam-Meldungen. Also allgemeine, unerwünschte Werbung. Und dann verteilen sich dann andere Sachen so ein bisschen wirklich auf kleinere Zahlen. Aber das sind immer Zahlen pro Woche, oder? Und das sind Meldungen, die gemacht werden. Das ist das, was man weiss. Das heisst, das wird leider auch eine grosse Dunkelziffer geben. Was man kann sagen, ist zusammenfassend, dass die sogenannten, also Phishing-Attacken, also eben per E-Mail und damit verbunden Ransomware, also wo man von der Angreifer erpresst wird, indem sie einen Daten manipulieren, also verschlüsselt typischerweise oder kaputt machen oder zuerst heutzutage leider eben zuerst quasi noch klauen, also Daten werden zuerst kopiert und dann werden sie unbrauchbar gemacht und dann wird man versucht der Angreifer einem auf zwei Stufen zu erpressen. Das heisst, er erpresst das erste Mal mit der Verfügbarkeit. Das heisst, man kommt nicht an die Daten her, man braucht seine Daten. Der Angreifer will also Geld dafür sehen. Und wenn man dann kann sagen, ja, nein, ich habe meinen Aufzug gemacht, ich habe ein Backup, ich kann die Daten wiederherstellen, das ist für mich kein Problem, dann erpresst er die mit der Drohung, dass die Daten veröffentlicht werden. Was dann je nachdem, was das für Daten sind, die der Angreifer können behändigen konnte, auch nicht unbedingt eine attraktive Aussicht ist. Das heisst, das ist eine sogenannte doppelte Erpressung, sagt man dem. Die weitere Form wäre dann die dritte, die dreifache Erpressung, wo dann sogar die Kunden von dir allenfalls noch mit dir gezogen werden und der Angreifer dann droht, dass er dann deine Kunden geht erpressen, weil er ja dann allenfalls eben Daten über sie hat von ihnen und das gegen ja, sie kann verwenden und dich damit oder sie damit erpressen tut. Das heisst, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist ein ziemlich hartes Business. Das heisst, man tut Geld verdienen und das Tragische dabei ist, das ist eine kriminelle Aktivität. Das heisst, man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass dich die nicht allzu fest beeindrucken lassen von irgendwelchen gesetzlichen Bestimmungen, Verbot oder was man darf, was man nicht darf. Die machen das einfach. Und sie sind gut. Also die Angreifer wollen Geld verdienen, das ist mal die Hauptmotivation und für das setzen sie Phishing-E-Mails ein, verbreiten Ransomware damit ein Ziel oder sie versuchen dich auch dazu zu bringen, dass du irgendwie eben irgendeine Geldzahlung machst, Kreditkartenangabe machst und so sozusagen am Angreifer das Geld direkt schickst, ohne dass er dich erpressen muss. Also der Angreifer will natürlich immer den Aufwand auch vermeiden. Also der Angreifer will sein Angriffsmodell möglichst effizient ausüben. Das heisst, je schneller und einfacher und ohne seinen Aufwand dazukommt, Geld zu bekommen, desto besser für ihn. Umgekehrt proportional muss man einfach auch sehen, je einfacher dass der Angreifer zu Geld kommt, desto höher ist die Chance, dass du nicht darauf reingehst. Hoffentlich. Mhm. Dann andere wichtiges Problem oder Risiko oder Top 10 Problem sind nicht aktuelle Geräte oder Software. Das heisst, man tut Aktualisierungen, Sicherheitsaktualisierungen vor allem zu spät oder im schlimmsten Fall gar nicht installieren. Und durch das lässt man Zugriff oder eben Verletzbarkeiten, Schwachstellen, Löcher offen, wo die Angreifer sich mehr oder weniger einfach können dann eindringen und verbinden mit diesem System. Auch zunehmend sind sogenannte Lieferkettenangriffe. Das heisst, der Angreifer greift nicht dich direkt an, sondern er greift eine andere Entität, einen Lieferant, einen Kunden, irgendjemand, der bei dir eine Vertrauensstellung geniesst, an, wo aber dann selber eventuell schlechter geschützt ist als du. Das heisst, du schützt dich dann vielleicht sogar angemessen, das ist gut, aber mit denen, die du zu tun hast, und die haben Schnittstellen zu dir, die haben eventuell Zugriff auf deine Systeme, die können sich verbinden, weil man kennt ja die, man vertraut denen, man hat mit denen Geschäftsbeziehungen, und der Angreifer übernutzt das quasi aus und greift die an. Das können Zufallsfunde sein, das heisst, der Angreifer dringt irgendwo ein und stellt fest, oh, da gibt es Verbindung zu ganz einem interessanten anderen, da gehe ich mal schauen, oder im schlimmeren Fall wissen sie genau, mit wem du zu tun hast und nutzen das wirklich aus. Das sind dann sehr gezielte Angriffe. Und je gezielter der Angriff, desto schwieriger ist, sich dagegen zu schützen, präventiv. Insider, Mitarbeitende, die es eigentlich machen, das ist statistisch betrachtet schon ziemlich viel seltener, aber auch nicht ausgeschlossen. Dort ist vielleicht weniger so ein bisschen der Hollywood-Film ein Thema, wo der Mitarbeiter ein Geheimagent sozusagen spielt oder einfach der Konkurrenz irgendwie Informationen da dazukommen lässt, sondern das sind dann eher frustrierte Mitarbeiter oder eben Leute, die aus irgendwelchen Gründen, sagen wir mal, Schaden wollen anrichten oder sich bereichern. Typisch ist eher aus einer eigenen Motivation, als dass man da muss sich überlegen, ja, hat Konkurrenz meine Mitarbeiter bestochen oder sowas, das dann vielleicht eben auch seltener. Ist aber sicher auch ein Thema, das man ernst nehmen muss. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Gleichzeitig beißt sich das natürlich mit dem Vertrauensverhältnis oder einem angenehmen Arbeitsklima. Das heisst, man muss da irgendwo versuchen, den Mittelweg zu finden, zu sagen, okay, wie fest ist vorauseilendes Gehorsam im Sinne von Vertrauen, wie fest vertraue ich meinen Mitarbeitern, aber welche Schranken baue ich auch ein, dass man vor lauter Vertrauen vielleicht nicht alles vergessen und das Gefühl haben, alles ist schön und super und intern quasi auf nichts schauen. Und dort ist aber auch wichtig zu erwähnen, wenn der Angreifer reinkommt ins System, muss man sich eben auch vergegenwärtigen. Der interessiert es dann nicht, ob die restlichen Mitarbeiter unter sich ein gutes Verhältnis haben und es gut haben miteinander. Das heisst, intern Barrieren aufstellen gegen einen Angreifer macht Sinn, nicht wegen den Mitarbeitenden, weil du sagst, okay, meine Mitarbeiter, die, ja, da muss ich Barrieren einbauen, dass die das nicht können. Das machst du eher nicht. Du sagst, nein, denen vertraue ich ja. Aber wenn der Angreifer deine Sicherheitsperimeter überwindet und dann eben reinkommt, der ist ja kein Netter, das ist kein Mitarbeitender. Und für den baust du dann auch intern Barrieren auf. Das ist so ein, wie soll ich sagen, ein Kulturproblem vielleicht in den letzten Jahrzehnten eben auch gewesen, wo man gesagt hat, hey, ja, warum sollen wir intern Sicherheit auffahren? Das sind ja nur vertrauenswürdige Leute. Der Perimeter ist halt eben auch nicht mehr so ganz absolut dicht, wie er auch schon war, heutzutage. Das heisst, man muss extern reinlassen, sagen das Kunden, sagen das Geschäftspartner und so. Das heisst, man ist viel durchlässiger heutzutage, als man früher war. Also hart ist alle, weicher Kern ist nicht mehr so ein gutes Prinzip heutzutage. Man muss also auch intern schauen, dass man die interne Struktur sozusagen sicher macht wegen dem. Man geht natürlich heutzutage in die Cloud. Viel nutzen verschiedenste Cloud-Dienste. Die vernachlässigt man zum Teil auch oder ist abhängig vom Anbieter, dass Sicherheit gemacht wird oder überhaupt möglich ist zu machen. Auch dort muss man sehr genau anschauen. Und eben, wie ich vorher erwähnt habe, also seine Lieferanten genauer studieren, was die können und nicht können. Zunehmend sind natürlich auch smarte Geräte. Alles ist smart, das Auto ist vernetzt, Glühbirne als solche gibt es ja nicht mehr, aber Leuchtmittel, alles ist vernetzt heutzutage, alles ist mit dem Internet verbunden und das öffnet alles neue Angriffsmöglichkeiten für die Angreifer. Und das sind dann eben Geräte, die man typischerweise auch wieder vernachlässigt, weil man kümmert sich um den Computer, wie man ihn halt traditionell kennt und geht dann schnell aus dem Bewusstsein raus, dass dann andere Geräte durchaus heutzutage eben auch mit Internet verbunden sind und zugänglich sind. Das Zugriffskontrolle, das heisst Passwörter oder eben Multifaktor-Authentisierung, ganz ein wichtiger Punkt. Das heisst, man macht es den Angreifer nicht genug schwer, oder der Hund sagt, man macht es nicht zu leicht. Das heisst, auch dort, man kann mit vernünftigem Kompromiss den Angreifer das Leben schwer machen. Auch zu dem Punkt ganz wichtig, Sicherheit kostet immer irgendetwas. Wenn es nicht Geld ist, dann Bequemlichkeit. Meistens sogar beides. Das heisst, du zahlst für die Sicherheit ein bisschen mehr und du zahlst auch mit Zeit und Aufwand und Komplexität. Das heisst, es wird nachher nicht einfacher. Eben das Stichwort Zweifaktor, die Multifaktor-Authentisierung. Du musst einen weiteren Faktor eingeben, typischerweise nebst dem Passwort. Das kostet dich Zeit, das ist mühsam. Das musst du mit dir, je nachdem, mitnehmen und zur Verfügung haben, wenn du es brauchst. Das macht es nicht angenehmer, aber dafür sicherer. Das heisst, du musst dir immer überlegen, wo gang ich einen Kompromiss ein? Und Bequemlichkeit und Sicherheit, die schliessen sich ein bisschen aus gegenseitig. Und was auch gefährlich ist, Komplexität. Je einfacher etwas ist, desto einfacher kann man es sicher machen. Also Komplexität, kann man auch sagen, ist der natürliche Feind von der Sicherheit. Macht es also auch dort nicht einfacher, deine Sachen in den Griff zu bekommen, wenn es sehr komplex konstruiert oder komplexe Architekturen zu bewältigen hast.
Mhm. Ich würde noch gerne ein, zwei Sachen einfach ein bisschen aus der Praxis raus jetzt über das Phishing zum Beispiel erzählen, oder? Weil, was ist das Phishing? Das Phishing ist ja quasi ein Massenmail, das rausgeht und dort hat es einen Link drauf. In der Regel versucht man auch mit Zeitdruck zu schaffen und der Link, wo man ja quasi namentlich kann überschreiben, was es eigentlich für ein Link ist, wenn man mit der Maus quasi drauf geht, sieht man in einem ersten Moment, wo das Ziel von dem Link anzeigt, oder? Und dort kann man dann für sich auch ein bisschen als erste Massnahme ein bisschen herausfinden, ja, ist das jetzt wirklich ein vertrauenswürdiger Link oder nicht? Das Gleiche ist auch vom Absender her. Der Absender, den Namen kann man überschreiben, aber was verbirgt sich wirklich für eine E-Mail-Adresse hinten, oder? Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal ganz einfach aus der Praxis raus, vielleicht gewisse Tipps, wo können helfen, oder?
Also eben, also beim Phishing-E-Mail, eben, wie du sagst, das sind, je nachdem, was der Angreifer erreichen will, sind das typischerweise, in den meisten Fällen sind das sehr breit gestreute Mails. Und die funktionieren nach dem Prinzip, dass für irgendjemand wird das schon passen. Also wenn ich zum Beispiel ein Phishing-E-Mail bekomme von einer Bank, wenn das nicht meine Hausbank ist, dann interessiert mich das schon mal nicht, dann weiss ich schon mal, das kann nicht für mich sein, das ist ja gar nicht meine Bank. Aber jetzt muss man sich vorstellen, das wird an viele Leute verschickt und ein guter Teil von der Empfänger ist bei dieser Bank, wo das vermeintlich der Absender ist von dem E-Mail, ist dann dort der Kunde. Und die sagen, oh, meine Bank hat mir geschrieben, da muss ich schauen. Das heisst, man gibt vor irgendeinen bestimmten Absender zu sein. Typischerweise irgendein Absender, wo ein Interesse weckt. Eben, deine Bank schreibt dir, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Was wir gerade aktuell haben, sind von der Telekom-Provider, also zum Beispiel der Swisscom, wo dir irgendein Problem mit der Rechnung schickt und sagt, deine Rechnung ist nicht gezahlt worden, schau da bitte. Und dann schickt es dir eben ein Attachment, ein PDF, wo normalerweise Swisscom eventuell eben auch macht, oder dein Telekom-Provider, der schickt dir die Rechnungen per E-Mail, wenn du das so eingestellt hast. Das ist für dich also ein normaler Vorgang, nicht unüblich. Also gehst rein und öffnest das Attachment und das Attachment ist dann versucht und infiziert den Computer. Oder du klickst auf einen Link, der aussieht, als ob er dich dort hinbringen würde, wo du denkst, dass du landest, wo der Absender ist, aber eben so konstruiert ist, dass man das auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht und der bringt dich an einen anderen Ort, wo auch dann immer noch so aussieht, als ob du mit dem Absender verbunden bist oder auf dem Sinne einer Webseite, aber in Tat und Wahrheit bist du mit dem Angreifer verbunden und der kann dann mehr oder weniger auf dich oder dein System einwirken. Das sind so die wichtigsten Muster. Und inzwischen, das ist immer so ein bisschen, es gibt rechte Qualitätsunterschiede bei der Angriff und bei der Angreifer. Also früher sind so Sprachfehler, Grammatikfehler, schlechte Übersetzungen, schlechter Sprachstil. Zum Beispiel, eben, du hast ein deutsches E-Mail bekommen, aber das hat sich überhaupt nicht brauchbar oder verständlich gelesen. Oder hast du gewusst, okay, das kann nicht meine Bank sein, die können Deutsch oder die schreiben nicht so schlecht mit so vielen Fehlern. Oder? Aber das ist dank verschiedenen Hilfsmitteln, die auch die Angreifer natürlich zur Verfügung haben, heute viel einfacher möglich. Das heisst, ich zum Beispiel komme heutzutage sehr gute Phishing-Mails über, die wirklich richtig gut musst schauen auf Anzeichen, dass das ein gefälschter Absender ist oder eben nicht echt ist. Das heisst, einfach sich darauf verlassen, dass das einfach erkennbar ist, ist heute nicht mehr so einfach. Gibt es aber auch immer noch. Dann hast du sozusagen Glück, oder, wenn es ein offensichtlicher Fisch ist, wie man so sagt. Es gibt aber auch die schwierigeren. Und ganz wichtig ist eben dort, nicht draufklicken oder nicht darauf reagieren, ist das Beste. Und das ist auch wichtig, gar nicht erst zurückschreiben. Nicht anklicken. Wenn ich zum Beispiel Spam-Mails bekomme, also ganz normale Spam-Mails, also keine Phishing-Mails, das sind reine Werbemails. Ich bin inzwischen so sensibilisiert heutzutage, dass ich selbst bei denen, wo sicher nicht, also ja, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht böse sind, auch dort klicke ich nicht auf deregistrieren, also unsubscribe. Also ich melde mich quasi nicht ab von denen, weil ich Angst habe, dass wenn ich da draufklicke und mich abmelde, bestätige ich ihnen, dass es mich wirklich gibt. Also ich tue auch dort einen Trick dahinter vermuten und sage, ich traue denen so wenig, dass ich nicht mal offiziell mich abmelde. Ich tue lieber anderweitig schauen, dass ich mit diesen Werbe-E-Mails klarkomme, als dass ich mich offiziell abmelde, weil vielleicht güsst das quasi nur Öl ins Feuer. Das heisst, nicht reagieren ist das Beste. In einem Unternehmen, wenn ihr dafür ausgerüstet sind, das melden, damit die IT- oder Sicherheitsfachleute das wissen und allenfalls etwas unternehmen können gegen solche Angriffe im Unternehmen. Aber selber eigentlich am besten gar nichts machen. Einfach am besten gerade löschen das Mail und auf jeden Fall nicht darauf eingehen. Und in dem Kontext, wie gehen die Angreifer vor? Also eben, sie fälschen die Absender, sie fälschen den Inhalt. Das sieht richtig gut aus heutzutage bis zu. Also es sieht täuschend echt aus. Es geht heutzutage so weit, dass man Fake-Anrufe, also Deepfakes, das heisst, man läutet heutzutage sogar an. Ich habe das gerade kürzlich selber gehabt. Und jetzt früher haben sie da angerufen und da hat wirklich ein Mensch mit dir geredet. In deiner Sprache. Heutzutage, ist jetzt so eine Welle am Laufen. Das ist jetzt auch automatisiert worden. Das heisst, Angreifer nutzen heutzutage auch Roboterstimmen, also Roboterfunktionen, wo du zuerst mal mit dem Roboter redest und dann heisst es quasi, sie haben Probleme mit ihrer Identitätskarte, drücken sie 1. Und wenn du 1 drückst, dann wirst du mit dem Callcenter-Mitarbeiter sozusagen verbunden, also der Angreifer, und dann schaut er. So haben sie natürlich, können sie sich das Leben einfacher machen. Sie müssen nur mit den Leuten reden, die wirklich schon mal über die erste Hürde gestolpert sind. Die gerade abhängen und sagen, ja, das ist ja sowieso ein Fake-Anruf. Mit denen müssen sie sich gar nicht auseinandersetzen. Also sie optimieren ihre Prozesse auch. Also, nebst dem, dass das Mail selber gut aussieht, wie geht man vor in dem sogenannten Social Engineering? Man tut Druck aufbauen. Dringlichkeit. Autorität. Du kommst ein E-Mail vom CEO über, der dann sagt, mach das unbedingt, das ist dringend. Oder von irgendjemand Wichtigem. Eine Warnung, dein Konto läuft ab, deine Kreditkarte läuft ab, du hast eine riesige Belastung bekommen, wo wir jetzt am Kontrollieren sind, bitte hilf uns mit, klick da drauf, zum bestätigen, ob du jetzt gerade für 10'000 Franken ein Flugticket gekauft hast und du findest dann, sicher habe ich das nicht gemacht. Du schaltest dann ab, das vernünftige Denken, du klickst drauf, weil du so Angst hast, hey, 10'000 Franken werden belastet, da muss ich unbedingt sofort etwas unternehmen dagegen. Und schon haben sie dich. Also, wichtig in dem Kontext ist auch nochmal zu sagen, gang davon aus, dass früher oder später gehst du rein. Also du kannst dich nicht absolut schützen dagegen. Du kannst viel machen, aber du auch schauen, dass du einen Plan in der Schublade hast, was mache ich, wenn ich dann doch draufgeklickt habe. Habe ich auch für das einen Plan und nicht nur darüber nachdenken, ja, ich darf einfach unbedingt nicht draufklicken, weil irgendwann verwünscht es dich. Es wird irgendwann mal alles passen und die ganze Konstellation stimmt, das ist dringend, du hast keine Zeit, das ist Abend, du bist müde, was auch immer. Und dann klickst du drauf. Irgendwann verwünscht es dich. Das ist eine Frage von der Zeit.
Absolut, ja.
Eben, Vertrauen vorgaukeln. Es gibt jeder gezielte Angriff, die geben sich richtig Mühe. Die bauen das Vertrauensverhältnis mit dir auf. Wenn es sich lohnt für sie. Wenn sie also wissen, hey, bei dir gibt es viel zu holen, dann nehmen die sich auch Tag, Woche Zeit und tun das mit dir austauschen. Das läuft ja auch über das ganze Thema Liebe und Beziehungen und Partnervermittlungen, oder? Auch dort, in diesen Plattformen, tummeln sich natürlich potenzielle Angreifer und böse Leute, die das ausnutzen. Und die quatschen dann Tage oder Wochen lang mit dir. Und irgendwann greifen sie zu, oder? In einem schwachen Moment kommen sie dann und sagen, so, und jetzt, ganz wie, ist ganz eine traurige Sache passiert oder so, du musst mir unbedingt bitte 500 Franken schicken, weil irgendetwas ist, mein Vater ist im Spital oder irgend so etwas. Also wenn sie dich dann so weit haben, dass sie merken, okay, da kann man ernten, dann schlagen sie zu. Das ist dann eben Vertrauensbeziehungen aufbauen und ausnutzen, oder? Also, nicht stressen da, sich Zeit nehmen, lieber einmal drüber nachdenken oder drüber schlafen. Wenn es komisch aussieht, warten. Es ist meistens nicht so dringend, dass es gerade sofort muss erledigt werden, selbst wenn die Bank schreibt und sagt, man sperrt dein Konto, wenn du nicht sofort reagierst. Wenn du nicht reagierst, meldet die sich, wenn sie es ernst meinen, anderweitig, die Leute sonst noch an vorher und sagen, sie haben Nino, wenn du das Konto wirklich sperren, dann weisst du, oh, hoppla, das ist wirklich Bank, die meinen es ernst. Aber ob du jetzt auf das Mail eingehst oder nicht, die meisten Banken eben, oder eigentlich keine Bank, die dir per Mail ankündigt, dass sie das Konto sperren, oder? Das sagt dann die Bank auch. Wir würden das nie machen. Wir fragen dich nie nach Geld oder geheimen Informationen per E-Mail. Aber die Angreifer machen das, oder? Aber es gibt leider immer noch genug, die darauf reingehen, und solange das so ist, und das wird so schnell auch nicht weggehen, und das ist auch nicht ein Vorwurf, haben die Nahrung und nutzen das aus.
Absolut, ja. Ich denke, was man an dieser Stelle auch muss sagen, und ich meine, dadurch, dass man zahlt, tut man ja die Organisation auch finanzieren, oder? Also, ich denke, das ist dann ein bisschen ein Part, wo wir in der zweiten Folge dann werden, ein bisschen tiefer darauf eingehen, was passiert, wenn ich einmal von einem Cyberangriff betroffen bin. Wie muss ich es melden? Was ist wirklich die Handlung und so weiter? Also, da müsst ihr unbedingt auch in der zweiten Folge einhören. Aber ich finde noch eine andere Kennzahl noch eindrücklich. Und zwar sind ja 90% von der Angriffe auf menschlichem Versagen zurückzuführen, oder?
Ja.
Also, oftmals, oder nicht oftmals, 10% ist Technik und 90% ist der Mensch, oder?
Ja. Grundsätzlich stimme ich diesen Statistiken zu. Ich gebe aber gerne zu bedenken, dass eben das menschliche Versagen, das tönt, ich sage, ungebührlicherweise ein bisschen böse, oder? Das heisst, man muss das schon in Relation setzen. Also, man lässt es auch zu, dass der Mensch versagen kann. Also, ich finde es einfach sehr wichtig, dass man es nicht sagt, ja, der ist halt selber schuld, der hat da draufgeklickt, zum Beispiel auf ein Phishing-E-Mail. Das macht man halt, das weiss man doch. Oder man muss doch seine Systeme updaten, das weiss man doch. Selber schuld, wenn die das nicht gemacht haben. Das greift ein bisschen zu kurz. Das heisst, Technik in den Griff zu bekommen, ist einfacher. Leider wird auch das nicht genügend gut gemacht. Aber der Mensch ist halt sozusagen fast noch einfacher auszunutzen. Und das ist, der Mensch ist sozusagen eine weiche Masse. Technik ist statisch. Technik macht, was sie sollte und was sie nicht sollte. Also, die macht keine genau
Emotionen
das,
auch,
was du sagst. Der Mensch, auf den Mensch kannst du einwirken. Vielleicht schaffst du es am Montag nicht, aber vielleicht hat er am Dienstag einen schlechten Tag. Oder du läutest am Ende Woche an, weil du weißt, jetzt ist er müde. Der will das Wochenende. Also, haust am Freitag um 4:30 noch irgendetwas Dringliches rein. So quasi, und gibst ihm die Auswahl. Entweder, kümmerst dich jetzt sofort drum und dann ist es in der vierten Stunde vorbei oder du bist jetzt noch 4 Stunden dran oder musst morgen auch noch etwas machen. Dann sagt er, morgen ist Samstag, mache ich sicher nicht. Also erledige es jetzt noch schnell, wenn es nur eine vierte Stunde geht. Schon wieder hast du ihn. Und diesbezüglich, ja, den Mensch dorthin zu bringen, und darum habe ich ganz am Anfang gesagt, das ist eine Grundhaltung. Du musst also den Leuten das so ein bisschen einimpfen, könnte man sagen, und sagen, guck, es ist nicht alles nur schön und lieb und nett, oder? Pass auf, bist du bewusst, nimm dir mal Zeit, überleg dir einmal sozusagen die unschönen Seiten und pass mehr auf oder pass auf.
Und das würde ich gerade als Abschlusswort nehmen, Umberto.
Sehr schön,
danke. In dem Sinn, merci vielmals für die Aufklärung. Es ist eine längere Folge geworden, aber ich denke, es ist wichtig, weil es ist ein ganz wichtiges Thema, das oft unterschätzt wird, auch in der ganzen KMU-Welt. Und dem müssen wir entgegenwirken und ein bisschen für Aufklärung bieten. Ja. Ja, somit danke für deine Zeit, Umberto, und unbedingt in der zweiten Folge nochmal hier hören. Also, okay. Tschüss.
Stopp. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und an 3 Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten, damit er so exponentiell wachsen kann, wie die technologischen Fortschritte, wo du tagtäglich damit beschäftigt bist. Wie du den kannst bewerten? Auf Spotify gehst du neben dem Zahnrädchen von den Einstellungen, drückst auf die drei Pünktchen und kannst die Show bewerten oder unten dran kannst du die Show teilen. Bei Apple Podcast kannst du das ganz einfach, indem du auf die Folge gehst und dann nachher zum Erstaunen kannst du die 5-Sterne-Bewertungen entsprechend einreichen und auch einen Text einschreiben. Merci vielmals für deine Zeit und dass du den Podcast entsprechend auch tust. Hören und bewerten. Tschüss.